Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit ein paar skurrilen Figuren. Von Tagedieben und Taugenichtsen erzählt Facebook-Autorin Stefanie Sargnagel in ihrem ersten Roman. Und eine resolute Dame mit festem Schuhwerk hat die englische Autorin Barbara Pym zur Heldin ihres Buches gemacht. Zunächst jedoch zu einer Meldung aus der Verlagsbranche. Das Medienunternehmen Bertelsmann baut seine Position auf dem weltweiten Buchmarkt weiter aus. Wie der Konzern gestern Nachmittag bekannt gab, soll der angeschlagene US-Verlag Simon & Schuster künftig zwar weiterhin als eigene Verlagseinheit bestehen bleiben, aber unter dem Dach der Bertelsmann Verlagsgruppe Penguin Random House firmieren. Bertelsmann kauft Simon & Schuster und damit den Verlag von Bestseller-Autoren wie Stephen King und John Irving für rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Das Kartellamt muss dem Deal zwar noch zustimmen, aber Bertelsmann zeigt sich zuversichtlich, den Kauf im nächsten Jahr abzuschließen. Ich habe vor der Sendung mit Stefan Weidle gesprochen. Er leitet den unabhängigen Weidle Verlag und war viele Jahre Vorstandsmitglied der Kurt-Wolf-Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene. Ich habe Stefan weiter als erstes gefragt, ob ihn der Verkauf von Simon & Schuster an Bertelsmann überrascht hat.
Also ich hätte damit nicht gerechnet, sagen wir mal so. Aber es ist natürlich ein Teil einer globalen Entwicklung, die seit Jahren läuft, dass die großen Konzerne immer mehr Verlage schlucken und sich immer weiter aufblähen.
Jetzt könnte man ja auch sagen, dieser Deal ist aber etwas, wobei alle gewinnen. Die Beteiligten stellen das naturgemäß auch als solch eine Entwicklung dar. Bertelsmann baut seine Stellung als weltweit agierendes Kreativunternehmen weiter aus. CEO Thomas Rabe zeigt sich erfreut und Simon & Schuster kann immerhin weiter verlegen, wenn auch zwar unter seinem Dach. Was gibt es denn da trotzdem zu kritisieren an diesem Kauf aus Ihrer Sicht?
Ja, zu kritisieren gibt es natürlich schon, dass es einfach sich immer weiter konzentriert und dass diese großen Konzerne, diese Riesenkonzerne kein Interesse haben an entlegener Literatur, kein Interesse haben an Autoren, die nicht gerade wahnsinnig viel verkaufen. Die ganze Bibliodiversität wird damit gefährdet. Und das ist schon ein Problem, denn selbstverständlich werden die Veröffentlichungszahlen runtergehen, man wird weniger Titel bringen, man wird einfach auch weniger Titel bringen, die erstmal keine Chance haben oder die erstmal keine Chance zu haben scheinen. Es ist ja oft so, dass es Überraschungen gibt, aber ich glaube schon, dass diese Entwicklung dazu führt, dass der Mainstream immer weiter zunimmt und dass die entlegeneren Sparten wie Lyrik immer mehr in die Ecke gedrängt werden.
Also werden die Autorinnen und Autoren diesen Verkauf von Simon & Schuster an Bertelsmann am deutlichsten spüren oder wo rechnen Sie hier mit den Konsequenzen?
Also ich nehme an, dass die Agenturen und die Agenten es am stärksten spüren werden, denn die Agenturen haben jetzt einen Player weniger. Sie wissen ja, dass die Rechte an wirklich bedeutenden Autoren oder sagen wir mal kommerziell bedeutenden Autoren versteigert werden. Das heißt, der Agent macht eine Versteigerungsrunde und schreibt alle Verlage an, die in Frage kommen und jeder muss ein verdecktes Gebot abgeben und der Höchste gewinnt. Da fehlt jetzt schon einer. Simon & Schuster wird kein Gebot mehr gegen Random House abgeben. Und es gibt ja überhaupt nur noch drei große Gruppen in den USA, wenn ich das richtig sehe. Einmal ist es La Hachette, denen gehört zum Beispiel Little Brown Company. Dann gibt es noch Holzbrink, denen gehört Macmillan. Und darunter auch Sarah Strauss Giroux. Also das sind die drei großen Konzerne. Und da ist jetzt Bertelsmann mit Simon & Schuster ist der Finanzkräftigste. Das heißt, die können im Grunde genommen Marktpreise diktieren, wenn sie das wollen. Und das wird schwierig. Also ich denke schon, dass die Agenturen darunter leiden werden, dass auch die absolut wahnwitzigen Vorschusszahlungen runtergehen, was ja auch sinnvoll wäre. Ich meine, ich weiß gar nicht, was Barack Obama für Promised Land bekommen hat, aber ich glaube, es waren mehrere Millionen Dollar. Und es gibt vielleicht dadurch auch gewisse Chancen für kleine Verlage, dass sie Autoren an Land ziehen können, die bislang in großen Verlagen waren, aber dort eben ihr Soll nicht erfüllt haben.
Denken Sie, dass Konsequenzen von dieser Übernahme von Simon & Schuster auch bei den Leserinnen und Lesern ankommen?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine konsequente Marketingstrategie innerhalb dieses Riesenkonzerns dazu führen könnte, dass man die Pipeline so füllt, dass sich Autoren nicht Konkurrenz machen, die das gleiche Publikum ansprechen. Dass eben nicht zwei von den riesen Bestseller-Autoren zur selben Zeit ein Buch rausbringen. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen genauer plant.
Sie haben es schon angesprochen, dieser Verkauf fällt auch in eine globale Entwicklung. Ende letzten Jahres erst wurde das Mediendienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann Alleineigentümer von Penguin Random House, dem größten Publikumsverlag der Welt. Und seit einigen Jahren beobachten wir überhaupt verstärkt Konzentrationsprozesse auf dem Buchmarkt. Also die großen Medienkonzerne, international agierende Konzernverlage, die kaufen immer mehr kleine und mittelständische Verlage auf. Was müsste sich denn ändern, um diese Entwicklung aufzuhalten? Geht es überhaupt noch?
Nein, das geht nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube eher, dass es noch weitere Zusammenflüsse gibt. Ich weiß nicht, inwieweit das Amerika-Geschäft von Holzbrink dadurch affiziert ist. Das wird sicherlich affiziert werden dadurch, weil sie einen noch größeren Konkurrenten vor sich haben. Und Henry Holt und Ferrer Strauss Giroux sind ja auch beides Verlage, die sehr literarisch aufgestellt sind und die sicherlich dadurch nicht leichter haben werden.
Aber was wäre denn, wenn wir jetzt auch innerhalb dieser Entwicklung, dann dieser konzentrierenden Entwicklung denken, was wäre denn wichtig, um nichtsdestotrotz eine vielfältige Verlags- und Literaturszene hier bei uns in Deutschland aufrechtzuerhalten?
Für uns primär ist die Buchpreisbindung, die garantiert eine differenzierte Verlagslandschaft und eine differenzierte Literaturlandschaft. Das haben die Amerikaner nicht, das haben die Engländer natürlich auch nicht und dort wird es dadurch schwieriger, weil zum Beispiel Barack Obamas Autobiografie, der empfohlene Preis sind auch $45, das gleiche wie bei uns, wird aber für $25 abgegeben, weil man sich erhofft, dass man dadurch weitere Kunden bindet etc. Das ist etwas, wenn das bei uns anfangen würde, dann wäre es natürlich auch die gleiche Entwicklung im Gange und dann wäre es für uns auch sehr viel schwieriger, für uns kleine Verlage. Also wir haben hier unsere Nischen und unsere Nischen werden dank der Kulturstaatsministerin sehr, sehr gehütet. Und ich hoffe, dass wir eine solche Entwicklung wie in den USA nie kriegen werden. Also klar, Kiepenheuer & Witsch ist jetzt auch zu Holzbrink gegangen vor ein paar Jahren. Es gibt schon immer wieder Übernahmen, aber wir Kleinen leben daneben schon lange und es wird für uns auch nicht schlechter.
Der Verleger Stefan Weitle zum Verkauf des US-Verlags Simon & Schuster an den Bertelsmann-Konzern. Stefanie Sargnagel wurde mit ihren Facebook-Posts zuerst zum Internetstar, dann zu einer neuen Stimme der österreichischen Gegenwartsliteratur. Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schwärmt von einem wirklich neuen Ton, in dem die 1986 geborene Wienerin nun ihren ersten Roman vorlegt. In Dicht, so sein Titel, erzählt Stefanie Sargnagel von ihrer Jugend. Und zwar passend zum Jugendwort des Jahres 2020. Lost heißt wörtlich übersetzt zwar verloren, meint aber eher eine Ahnungslosigkeit, Unsicherheit oder Unentschlossenheit. Das alles findet sich auch bei Stefanie Sargnagel. Shirin Suchitrawalla weiß mehr.
Wer den Humor von Stefanie Sargnagel nicht mag, dem schmeckt vermutlich auch kein Dosenbier. Im Gegensatz zum Personal ihres Romans, Dicht. Ihre Ich-Erzählerin kauft das Bier günstig ein und verhökert es auf der Straße an durstige Partygänger. Ein gutes Geschäft und nur eine der lohnenden Ideen in diesem Buch. Stefanie Sargnagel blickt darin auf eigene Jugendsünden zurück. Ihre Ich-Erzählerin wird Steffi gerufen, ist ebenfalls eine geborene Sprengnagel. Und der Ton ihres Textes erinnert an die Tweets und Facebook-Beiträge der österreichischen Autorin.
Wenn in der Früh mein Wecker läutete, war meine Mutter schon in der Arbeit. Ich wusste, ich sollte in die Schule. Aber nichts daran schien sinnvoll. Ein Teil von mir wollte aufstehen, ein anderer Teil nicht. Immer öfter gewann der Teil, der lieber liegen blieb.
Aufzeichnungen einer Tagediebin, lautet der Untertitel des Romans. Genauso gut hätte man aus dem Leben eines Taugenichts darunter schreiben können. Der Müßiggang gehört zum perfekten Teenagertum dazu, wie Schule schwänzen, Haschkekse backen und in der Gegend herumlungern. Allesamt Disziplinen, in denen die Anti-Heldin und Ich-Erzählerin einsame Spitze ist. Benannt ist der Roman schlicht nach dem Zustand seiner Figuren. Dicht. Den Dreisprung aus Kiffen, Saufen, Rauchen beherrschen die meisten von ihnen vorbildlich. Auch die Schülerin Steffi, die so gut wie nur Blödsinn im Kopf hat und die Tochter eines FPÖ-wählenden Elektrikers und einer Krankenschwester ist. Wie in Teenager-Geschichten üblich, wimmelt das Buch vor ersten Malen. Das erste Mal weg von zu Hause, das erste Mal Ecstasy, das erste Mal verliebt. Im Falle der Erzählerin kommt alles etwas wuchtiger, heftiger, dichter daher. Mit fröhlicher Scheiß-drauf-Mentalität und sedierter Beschwingtheit erinnert sich Sargnagel an ihre Jugenderlebnisse und versteht es, sie ebenso empathisch wie urkomisch zu reaktivieren. Da sich die meisten davon in Wien abspielen, ist es auch ein Wien-Roman geworden. Mannerschnitten, Fiaker und Votivkirche inklusive. Einheimische dürften naturgemäß anders auf das Buch reagieren als Auswärtige. Deutsche entzückt in aller Regel schon der sprachliche Schmäh. Nicht unvorstellbar, dass dereinst touristische Sauftouren durchs nächtliche Wien angeboten werden, mit Stops in den einschlägigen Wirtshäusern und Halt im Türkenschanzpark. All diese Orte liefern die schummrig herrliche Kulisse für diesen Roman, der in seinem Kern ein Loblied auf die Freundschaft und auf die richtige Gesinnung anstimmt. Stefanie Sargnagel formt aus disparaten Teilen ein kompaktes Ganzes. Eine Coming-of-Age-Geschichte ohne Erwachsenwerden. Eine Art Künstlerinnenroman, der die Autorin als junge Frau vorstellt. Man folgt ihrer Geschichte auch deshalb so gern, weil sie immer wieder unverbrauchte Bilder findet. So huschen LSD-bedingte Halluzinationen an der Ich-Erzählerin vorbei, wie übrig gebliebene Luftschlangen in einer verlassenen Partywohnung. Ein Mann sieht aus wie eine Pflanze, die lange nicht gegossen wurde. Dazu kommen Gestrandete, Geniale und Gemeine. Mit immer denselben von ihnen und immer wieder neuen verbringt die Ich-Erzählerin ihre Tage und Nächte und bietet der Autorin die Möglichkeit, mit Figurenzeichnungen zu glänzen.
Herbert war ca. 1,90 Meter groß und wenn er wieder mal durchdrehte, nahm das viel Raum ein. Alles krachte. Sein Look war in seiner Verrücktheit immer stylisch. Er trug zum Beispiel häufig ein Sex Pistols T-Shirt, Birkenstock-Schlapfen, die er silberfarben lackiert hatte, pinke Socken, knappe Hotpants, aus denen immer mal wieder ein Ei rutschte, und darüber einen langen weißen Laborkittel, der auf seine Vergangenheit als Wissenschaftler hindeutete.
Das Zentralgestirn in ihrem Figurenreigen heißt Michi. Ein Freigeist, wie aus dem Bilderbuch. Einer, der Georg Kreisler-Lieder nicht nur singt, sondern lebt. In seiner Wohnung kulminiert manch eine tolldreiste Party. Am Ende des Buches ist er nicht mehr am Leben und Sargnagel gelingen im Abschied ihres zu früh verstorbenen Freundes und Vorbilds berührende Sequenzen. Seine letzten Lebensjahre verbringt er in einem jüdischen Altersheim.
Auch die Heimleitung stand Michi und dem geselligen Treiben in seiner Wohnung skeptisch gegenüber. Michi deutete während des Pessachfests auf eine Leiterin und sagte, »Die kann mich gar nicht leiden.« Florent fragte, »Warum denn?« Und Michi sagte mit der Kippe auf dem Kopf, »Na, weil ich glücklich bin.«
Immer wieder lauern unterm Drogensumpf und der Rotzigkeit, mit der Sargnagel erzählt, Momente der Intimität und der grundlegenden Lebensweisheit. Kurzum, ein wahnsinnig komisches und erfrischend ehrliches Buch.
Shirin Sochi Travalla über Stefanie Sargnagel, Dicht, erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. Die Schriftstellerin Barbara Pym, 1913 in England geboren, führte ebenfalls ein Leben fernab von Konventionen. Nie hat sie Familie gegründet, nie geheiratet. Heute wären diese Informationen vielleicht gar nicht mehr erwähnenswert, aber in den 1950er Jahren, als Barbara Pyms Bücher zum ersten Mal erschienen, da war das alles andere als selbstverständlich. Trotzdem oder gerade deshalb war Barbara Pym mit ihren Romanen äußerst erfolgreich und sie sind auch heute eine Wiederentdeckung wert. Bereits den zweiten Roman von Barbara Pym, In feiner Gesellschaft, gibt es nun in frischer Übersetzung. Bettina Baltscheff hat sie gelesen.
Es gibt bestimmte Frauen, die gern unterschätzt werden, vor allem von Männern, weil sie eigensinnig sind und ein bisschen sperrig im Umgang, vor allem mit Männern. Dulcie Mainwaring ist so eine Frau. Dass sie im London der 1950er Jahre lebt, also in einem Jahrzehnt, in dem die Rollenverteilung noch zementierter ist als heute, macht die Sache nicht leichter. Doch ihr optimistisches und zupackendes Wesen hat sie schon aus so manch misslicher Lage gerettet. Auch als sich Dulcies langjähriger Verlobter von ihr trennt, lässt sie sich nicht gehen, sondern stürzt sich in die Arbeit. So ist bereits der erste Satz von Barbara Pyms Roman In feiner Gesellschaft ein kleines Juwel.
Es gibt verschiedene Arten, gegen ein gebrochenes Herz vorzugehen, aber der Besuch einer Fachtagung dürfte einer der unüblicheren sein.
Es handelt sich dabei um eine Fachtagung von Bibliothekaren, Verlegern und Lektoren in einem kleinen englischen Dorf. Und Dulcie Manwaring ist fest entschlossen, hier neue Freunde zu finden. Besonders die Lektorin Viola Stint und Alvin Forbes, der Herausgeber einer Literaturzeitschrift, haben es ihr angetan. Viola hingegen fühlt sich zunächst von Dulcies munterer Art belästigt.
»Eine Tasse Kaffee, darauf freue ich mich jetzt«, sagte Dulcie. Exakt so hatte sie Dulcie eingeschätzt, dachte Viola angewidert. Als eine Person, die sich freut, mit einem Haufen kauziger Gestalten minderwertigen Kaffee zu trinken. Sie war einer dieser Gutmenschen, das merkte man gleich. Jemand, der sich mit sogenannten besten Absichten in fremde Angelegenheiten einmischte. Viola nahm sich vor, sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit abzuschütteln. Zu dumm, dass ihre Zimmer nebeneinander lagen.
Doch in London, wo Dulcie im großen Haus ihrer verstorbenen Mutter lebt, merkt Viola, dass so eine handfeste Lady durchaus nützlich sein kann. Weil Viola ihre Wohnung verliert, zieht sie kurzerhand zu Dulcie in einen idyllischen Vorort. Auch Alvin Forbes taucht unverhofft wieder auf, denn frisch von seiner Frau getrennt, lässt er sich mehr aus Verlegenheit als aus echtem Interesse von den Damen zum Essen einladen. Als er dort auf Dulcies Nichte Laurel trifft, macht er ihr, obwohl er ihr Vater sein könnte, Avancen. Erfolgreich, wie er selber meint, dabei ist Laurel nur neugierig.
Als Alvin Laurel küsste, was er eines Abends nach einem Theaterbesuch bewerkstelligte, fühlte sich dieser Kuss ganz anders an als der von Paul. Alvin murmelte Romantisches und bewegte seine Hände mit routinierter Gewandtheit. »Er hat das schon viele Male gemacht«, dachte sie, und fragte sich, ob sie Marianne nachher davon berichten würde. Oder ob ein Stadium erreicht war, in dem man Freundinnen nicht mehr alles erzählte, sondern besser sphinxhaft schwieg. Und nächste Woche würde er in die Toskana fahren. Sie solle an ihn denken, wie er einsam durch die Lande ziehen und Kirchen besichtigen würde. Laurel sah ihn im Geiste vor sich. Eine winzige Gestalt in einer der bräunlichen Miniaturlandschaften, die man durch hohe, schmale Burgfenster auf den Gemälden italienischer Meister erspäht.
Was Alvin Forbes in diesem Moment noch nicht weiß, die Leserin des Romans aber schon, Dulcie Manwaring hat mittlerweile eine ihn betreffende Obsession entwickelt, von der sie sich selber fragt, ob es sich wohl um Liebe handeln könnte. Doch statt sich ihm direkt zuzuwenden, nähert sie sich ihm auf Umwegen. Sie besucht seine Noch-Ehefrau und deren Mutter, wohnt einem Gottesdienst seines Bruders bei und reist an die englische Küste, um sich dort im Hotel seiner Mutter einzuquartieren. Sehr geschickt verknüpft Barbara Pym die Wege aller auf ihre Art recht skurrilen Charaktere in ihrem Roman. Dessen Geschichte wirkt zwar auf den ersten Blick etwas arglos, doch genau das ist der Trick. Denn sowohl Dulcie als auch Viola und Alvin sind letztlich herzerweichend verstrickt in ihren Sehnsüchten und Träumen. Mit ihrem Bücherwissen, das mit einer gewissen Weltfremdheit einhergeht, stehen sie sich oft selbst im Weg und tun sich schwer, auf ihre Instinkte zu vertrauen. Am Ende kommt es zu einer Art Showdown auf dem Lande, denn plötzlich finden sich alle unter einem Dach wieder. Viola, Alvin, sein Bruder, seine Mutter, seine Noch-Ehefrau und natürlich Dulcie. Eine Begegnung zwischen ihr und Alvin am Strand wird schließlich zum alles entscheidenden Moment. Doch es wäre zu schade, diese Pointe bereits auszuplaudern. In feiner Gesellschaft von Barbara Pym ist ein charmanter und gewitzter Unterhaltungsroman, der von nur scheinbar selbstbewussten Frauen und offensichtlich verunsicherten Männern erzählt. Und obwohl er schon 1961 das erste Mal erschienen ist, passt er damit immer noch und schon wieder in unsere Zeit.
Bettina Baltscheff über Barbara Pym in feiner Gesellschaft, aus dem Englischen übersetzt von Sabine Roth und erschienen im Dumont Buchverlag Köln. Der Literaturwissenschaftler Ernst Osterkamp ist heute für die kommenden 3 Jahre als Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt wiedergewählt worden. Als entscheidendes Ziel für seine nächste Amtszeit benannte Osterkamp, dass die Akademie jünger und weiblicher und damit zukunftsfähiger werde. Man darf also gespannt sein. Mit den verschärften Lockdown-Maßnahmen und der Lage auf den Intensivstationen geht es hier im Programm weiter. Bei Forschung aktuell ist der Infektiologe Clemens Wendner im Gespräch, gleich nach den Nachrichten. Vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon war Miriam C.